Wenn ein Land die Muskeln mal so richtig spielen lassen und zeigen will, was es alles kann, dann unternimmt es eine Mondlandung. Wie jüngst im Falle Chinas. China hat ja Anfang der Woche per Rakete eine Sonde ins All geschossen, die den Mond erkunden soll. Hat sich auch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, das Mondprogramm der US-Amerikaner in den 1960er Jahren, das war nichts anderes als die Fortsetzung des Kalten Krieges mit anderen Mitteln. Olaf Pschibilski ist Professor am Institut für Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Dresden und bei der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt. Da leitet er den Fachbereich Geschichte der Raumfahrt. Ich habe ihn gefragt, wie es eigentlich gekommen ist, dass ausgerechnet der Mond quasi zur Freihandel der Nationen geworden ist. Also zu dem Gerät, an dem ein Land zeigt, was es drauf hat.
Tja, wenn ich Ihnen das verrate, dann glauben Sie mir das nicht. Der Schuldige ist Walt Disney.
Nee, den hätte ich jetzt nicht als Schuldigen ausgemacht, spontan.
Nein, also die Vergangenheit, und das weiß man ja aus den Publikationen, aus den Romanen, war immer der Mars, der Ziel der Menschheit. Mars, die Marsmenschen, und in den 20er, 30er Jahren ging es so richtig los und man wollte zum Mars fliegen. Und Werner von Braun suchte eine Unterstützung in Form von guten Karikaturen, von Comics, von Filmen und wandte sich natürlich an die Studios von Walt Disney. Und der sagte, was willst du auf dem Mars, das ist so weit weg, flieg doch erstmal zum Mond. Und ab diesem Zeitpunkt ging es zum Mond. Und das war sozusagen ein Ziel, wo man sich überlegte, den Mond sieht man quasi jeden Abend, wenn er scheint, am Himmel. Wenn man rausguckt, ist es der hellste Himmelskörper in der Nacht. Und so schälte sich der Mond als erster Testschritt heraus, um überhaupt mal zu überlegen, die Gerätschaften zu testen, dass man außerhalb der Atmosphäre durch die Tiefe des Weltalls fliegen kann.
Und was gibt es da Interessantes zu erforschen? Also warum nicht nur von außen gucken, sondern am besten auch landen und Gesteinsproben entnehmen und den ganzen Kram?
Ja, das ist ja so eine Sache. Theoretisch ist man überall perfekt, man möchte aber praktisch vor Ort sein. Und die Sonden, die quasi vor Ort sind und vielleicht Gesteine untersuchen, können es nicht einordnen in Form, ist das Gestein feucht, fast, ich bin im Mond, würde es nicht sein, aber heutzutage wissen wir, dass auf dem Mond auch Eis existiert. Aber der Mensch ist doch so ein gieriges Tier, um mit Udo Lindenberg zu sprechen, hinterm Horizont geht weiter. Man will also schauen, was ist da. Das ist eigentlich eine Kulturaufgabe des Menschen, zu schauen, was ist hinter irgendeinem Horizont. Und deswegen stand der Mond an erster Stelle da, obwohl ich sagen muss, der Mond oder auch der Mars ist uninteressant, da haben Sie recht. Ob ich nur auf grauen Staub stehe oder auf rotem Staub stehe, es ist nichts weiter da. Ich würde, wenn ich könnte und die Möglichkeiten hätte, zum Jupiter oder zum Saturn fliegen. Ist auch nicht viel weiter, fliegt man auch nicht viel länger. Aber wenn man sich reinweg die Bilder ansieht, was dort los ist, das macht Spaß zu forschen.
Aber weltpolitisch ist es nun mal der Mond, der da diese Rolle irgendwie bekommen hat. Und nach den Erfolgen der USA mit Mondlandungen, da hat die Sowjetunion ihr bemanntes Mondprogramm eingestellt. Hätte man da schon ahnen können, den geht auch im Kalten Krieg sozusagen auf dem Boden die Luft aus?
Eigentlich ist es ja kurios, es gab eigentlich keinen Wettlauf zwischen der UdSSR und den Amerikanern. Die Sowjetunion, die waren sehr ambitioniert und haben eigentlich die erste Idee von Werner von Braun, denn der hat es ja angesprochen, zum Mars zu fliegen. Und deswegen gab es lange, lange Zeit keine Ambitionen, dass die Sowjetunion zum Mars fliegt. Nur weil die Amerikaner denn so erfolgreich waren, dass es einen riesigen Hype gab weltweit, dass Millionen, Milliarden von Menschen zuschauten, wie die Astronauten oder wie sich die anschickten, die Amerikaner die Menschen zum Mond zu schicken, wurde gesagt, okay, wir fliegen auch zum Mond, war übrigens meines Erachtens auch ein Fakt, dass Khrushchev gestürzt wurde und Brezhnev die Macht übernahm. Und ab 1964 wurde gesagt, jetzt fliegen wir nicht zum Mars, das ist noch ein Stück hin, jetzt fliegen wir auch zum Mond. Und das war das Problem, was man bis zum damaligen Zeitpunkt keine technischen Möglichkeiten hatte, um ein adäquates System wie die Saturn V zu haben. Die sowjetische Rakete war nicht für den Mondflug gedacht, sie war eigentlich als Element für mehreren Starts für einen Marsflug angedacht. Und so ist die Sowjetunion von vornherein schon ins Hintertreffen geraten.
Und hat sich sozusagen selbst zum Scheitern verurteilt.
Das war eigentlich nicht absehbar. Aber wenn man sich die Daten ansieht, hatte die Sowjetunion natürlich so, eine Harakiri-Mission vor. Wenn man sich wirklich die Zahlen ansieht, die Startsysteme ansieht, die Daten der Starts, wollte die Sowjetunion, sag ich mal, in einen letzten möglichen Funken an Hoffnung den Amerikanern die Show stehlen und sie hätten es wahrscheinlich auch geschafft, dass ein Kosmonaut, vielleicht wäre es der Leonow oder der Gagarin gewesen, wenn sie noch gelebt hätten, vor den Amerikanern auf dem Mond gelandet wären, hätten sie die Flagge aufgepflanzt und wären wieder zurückgeflogen. Unglaublich, aber es ist reinweg anhand der Fakten der Starts der riesigen Raketen in der Sowjetunion nachweisbar.
Jetzt haben wir die USA und die Sowjetunion schon ganz gut abgefeiert. Welche anderen Länder haben noch versucht, mit Mondmissionen Stärke zu zeigen?
Kein Land. Nur, es gab ja dann lange Zeit nichts. Und dann gab es etliche Mondsonden, sowohl von Japan als auch von Europa. Wir haben ja auch eine stolze Mondsonde mit Namen Smart 1 2003 gehabt. Und dann war es vorrangig China und Indien. Es ist unglaublich, dass solche Länder versuchen, zum Mond zu fliegen. Und China hat wirklich ein ambitioniertes Programm. Sie planen ganz fest, auf dem Mond auch einen Menschen zu bringen. Wir wissen ja, dass die Chinesen auch bemannte Raumfahrt betreiben mit Raumschiffen. Und da kann man sich fragen, wieso Indien, wieso China? Naja, der Mond ist ein riesiger Ressortblock. Da kann ich alles das finden, was hier auf der Erde vielleicht nicht mehr vorhanden ist. Und deswegen haben sie die Bestrebung, dorthin zu fliegen.
Aber im Fall Chinas ist es jetzt ja so, dass die Europäische Raumfahrtagentur ESA dieses Unterfangen unterstützt. Da hat der ehemalige deutsche Astronaut und der jetzige Raumflugdirektor der ESA, der Thomas Reiter, gesagt, solche internationale Zusammenarbeit sei notwendig und auch für alle vorteilhaft. Ist eine solche Kooperation in einem ansonsten ja doch sehr vom Wettbewerb der Nationen geprägten Bereich eine Premiere?
Nein, also die internationalen Verbindungen, gerade mit China, dass wir Experimente auf Kapseln, die auch zurückgekehrt sind, mitgeflogen haben, die gab es schon lange. Und das ist ja auch so, das ist eigentlich eine völkerverbindende Maßnahme, wenn man sagt, okay, können wir was machen, wir machen etwas und kriegen natürlich dann auch Einblicke in Bereiche, wo man vielleicht sagt, ja, da sollten sie vielleicht nicht so hinschauen. Denn es ist ja klar, das ist alles Hightech, das ist alles streng geheim, was dort vollzogen wird. Und ich glaube, Europa ist ja eigentlich ein bisschen hinten runtergefallen, was auch ein Mondprogramm anging. Es ist ja gestorben, man will ja lieber zum Mars fliegen. Und deswegen denke ich mal, ist der Thomas Reiter ganz gut beraten, wenn er sagt, also wenn jemand zum Mond fliegt, da fliegen wir mit.
Olaf Pschibielski, Professor für Luft- und Raumfahrttechnik.